Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ganz herzlich willkommen zu der Sendung Treffpunkt auf DRS. Genau, heute seid ihr im Zentrum. Alle Hunde, Katzen, Hamster, Schildkröte, Haustier aller Art. Wir reisen ja gern. Sie gehören zur Familie fast ein bisschen. Die Tierliebe geht manchmal aber auch ein bisschen zu weit, treibt komische Früchte, wie zum Beispiel in Amerika. Dort hat eine Hundekoiffeuse so einiges erlebt.
Da haben sie also Hunde gestellt, da hat ein Pudel nachher ausgesehen wie ein Ross. Dem haben sie lange Extension gemacht, die haben dann so geschnitten, hinten den Schwanz lang gelassen. Und auch dementsprechend eingefärbt. Also, da wird gefärbt, da wird noch mit Accessoire geschaffen. Also, dem haben sie noch einen Sattel drauf da, dem haben sie ein Zähmzeug montiert. Also wirklich, es ist dann quasi aus einem Hund ein Ross geworden. Und die stehen dann zwischen 8 bis 12 Stunden mal für das erste Ding und das immer wieder auf dem Tisch, um das hinzukriegen. Das ist für mich dann also mehr als grenzwertig.
Mehr als grenzwertig. Aber wo sind denn die Grenzen? Dürfen wir unsere Haustiere vermenschlichen? Wenn kippt es? Und die vermeintliche Tierliebe schadet eigentlich dem Tier? Diskutiert mit, schickt ein E-Mail studio@drs1.ch. Am Mikrofon Simon Hulliger.
I can't believe you throw it away.
Was denkt ihr, wenn eine Kollegin sagt, sie müsse heute mit ihrem Hund zum Coiffeur? Dann hört die Sendung Treffpunkt auf der RSS und probiert so herauszuspüren, wo das Tierliebe ihre Grenzen hat. Ihr könnt mitdiskutieren via Mail studio@drs1.ch. Der Hundecoiffeur. Wenn jetzt eure Kollegin in den Staaten, also in den USA, würde leben, dann könnte sie ihrem Hund die Haare verlängern, könnte die Haare färben, könnte die Krauen lackieren von ihrem Hund. Das macht man in Amerika. Aber bei uns nicht. Hier wäre das nicht erlaubt. Aber was macht man denn bei uns, bei einem Hundecoiffeur? Wir sind in der Hundecoiffeur Salon Dolly in Zürich besuchen. Das ist ein richtiges Traditionshaus. Der Laden gibt es hier schon seit 60 Jahren und seit 14 Jahren gehört der Jacqueline Meyer. Meine Kollegin Christine Hubacher hat sich dort mal ein bisschen umgeschaut.
Das Erste, was ich sehe, ist ein kleiner weiss-brauner Hund, der gerade frisch duscht, vor sich her schlötterlet. Jacqueline Meyer lüpft ihn über auf den Schertisch. Sie nimmt das Rohr, das ist der Föhn, in die eine und die Bürste in die andere Hand.
Frau Meyer, wer liegt jetzt bei euch auf dem Tisch?
Das ist der Jean. Und der Jean ist ein Kavalier King Charles Spaniel. Der kommt einmal im Monat mit seinen beiden Kumpels, einfach zum Boden föhnen und Knöpfe rausstrahlen, ja.
Er schaut mir jetzt so ein bisschen, nicht gerade muffig an, aber einfach so ein bisschen kritisch.
Ja, das, weil es ja stinkt. Ich meine, der ist nachher ganz anders drauf, wenn er vom Tisch wieder unten ist. Und er ist ein bisschen ein Drama-Queen, so. Also eben da ein bisschen tut er so ein bisschen, es schiesst mich an. Und wenn er dann unten ist, kann er rotzfrech sein. Also er tut dann seine beiden Kumpels manchmal ein bisschen aufwiegeln. Also, er ist ein heimlich feissen. Er hat so ein Babyface, wo man das Gefühl hat, er hat kein Wasser drüben, aber er kann dann schon auch anders, oder?
Der Jean ist ein Drama-Queen.
Er ist ein Drama-Queen, ja.
Der Jean lässt das Prozedere über sich gehen. Er ist ein Habitué. Er und seine 10 Hundekumpels kommen seit klein. Sie kommen struppig rein und gehen mit einem glänzigen Fell wieder raus. Wenn sie sagen, sie sind Hundecoiffeuse, sagt Jacqueline Meyer, dann werden sie belächelt und die Leute sagen immer das Gleiche.
Ja, ist das überhaupt nötig? Das ist doch ein Tier, das muss doch nicht zum Coiffeur. Das Problem ist, dass die Hunde, die Rassen, das hat nichts mehr mit Natur zu tun. Das ist kreiert vom Mensch, das ist ausselektiert worden über Jahrhunderte. Und wir haben diesen Fell angezüchtet, die in der Natur, die könnten gar nicht überleben mit gewissen Fellarten. Und das muss man halt einfach pflegen, weil wenn man es nicht pflegt und verfilzen lässt, dann kann das Hautprobleme geben, das kann Ekzem geben. Also es kann wirklich massive gesundheitliche Probleme geben, weil was wir ja auch haben, wenn wir den Hund pflegen, entdecken wir vielfach auch Sachen, die der Besitzer vielleicht gar nicht sieht. Weil wenn wir ja mit dem Föhn reingehen, sehe ich bis auf die Haut. Und wir können den Kunden zum Teil auch darauf hinweisen, er hat da einen Knollen, er hat da eine Hautveränderung. Da müsst ihr mal zum Tierarzt. Und also, wir haben auch schon Sachen erlebt. Also, ich hatte schon Hunde, wo ich den Leuten das erwähnt habe. Sie sind dann zum Tierarzt und sind nachher gekommen und gesagt, mein Hund hat Krebs gehabt und wir haben es rechtzeitig erkannt, weil sie das gesehen haben.
Während der Jean geföhnt und bürstet wird, nimmt die Kollegin von Jacqueline Meyer einen neuen Hund entgegen.
So gross. Ach, nein, Moment.
Es ist der Zorro. Ein Bobtail, ein schottischer Schäferhund, der nur aus Haar besteht. Gross wie ein Kalb, etwa 50 Kilo schwer. Hier im Hundesalon hat er den Übernamen Bubi. Der Bubi kommt gerade selber auf den Schertisch. Einmal durchstrahlen, bitte. Was macht Jacqueline Meyer, wenn sich ein Hund mit aller Kraft wehrt? Ja, schon gar nicht, wo deine ins Hundecoiffeur-Geschäft kommen.
Ja, also entweder wenn es nicht gerade der deutsche Docken ist oder so, dann klemmen wir ihn unter den Arm und tragen den hinten. Das ist eigentlich die schmerzloseste Variante, oder? Und vor allem, man sollte nicht zu viel beibäbeln. Also wirklich klare Anweisungen, nicht lang vorsichtig, sondern eher zackige Sachen machen und schnell machen.
Wie sehen eure Hände aus? Haben sie Bisswunden?
Nein. Und ich mache das also seit am 84 und ich bin ein einziges Mal in meinem ganzen Leben von einem Hund gebissen worden, aber nicht im Salon, das ist privat.
In all den Jahren, wo Jacqueline Meyer als Hundecoiffeuse arbeitet, hat sie Hund und Menschen ein bisschen genauer studieren.
Also manchmal habe ich das Gefühl, in heutiger Zeit beim Tier wird noch extremer da wie bei einem Kind. Weil wenn ich so überlege, wenn ein Kind mal mit einem aufgeschlagenen Knie heimgekommen ist, oder mir, ich meine, mein Bruder und ich, wir haben ein paar Mal müssen ins Spital nähen, weil wir ruhig gewesen sind. Das hat keiner schlimm gefunden. Wenn aber ein Hund mit einem Krebel oder ein kleines Bisschen kommt, dann wird ein riesiges Schrei gemacht. Oder so. Also, ich finde, von Besitzer, also ich denke, bei den Hunden wird fast mehr hysterisch da, wie wenn einem Kind etwas passiert. Also in der heutigen Zeit fängt es, ja.
Ein Hund bleibt bei aller Liebe ein Tier. Darum gibt es Sachen, die Jacqueline Meyer in ihrem Salon nie machen würde.
Wir würden jetzt nicht färben, wir lackieren auch keine Nägel. Lackieren. Also alles, was den Hund ein bisschen lächerlich zieht, das würden wir nicht machen. Wo wir auch leer schlucken müssen, ist, wenn jetzt halt irgendjemand so ein bisschen einen Spleen hat, dass er speziell will, beim Hund vielleicht einen Pönkerstreifen auf dem Kopf sein lassen. Oder jeder hat so manchmal, das ist das Markenzeichen vom Hund, wo wir dann eher denken, oh Jesus Gott, hoffentlich sagt er nicht, dass der bei uns war. Aber das sind nicht Sachen, die einem Hund wehtun. Das ist dann halt mehr so eine Ermessenssache, dass man dann denkt, na, er sieht halt ein bisschen doof aus. Und dann gibt es vielleicht mal Leute, die einen Spruch dann über den Hund machen. Oder?
Und Sprüche, das weiss man hier im Salon, stecken nicht alle Hunde gleich gut weg. Jacqueline Meyer päckelt den nächsten Hund, der Aiden, und läuft ihn ins grosse Lavabo zum Duschen und Shampoonieren.
So, geht's los, hä?
Es gibt schon Parallelen zwischen Hund und Mensch.
Wenn jetzt jemand den Hund zum Coiffeur gebracht hat, und jetzt haben wir ihn vielleicht müssen kurz abscheren, weil er verfilzt ist, und dann kommt der Besitzer und lacht. Oh, wie siehst du denn du jetzt aus? Jesus Gott, das ist ja schrecklich. Dann kann ein Hund depressiv werden. Also wie der Mensch auch, also sie reagieren darauf, wenn hingegen ein Besitzer kommt und sie findet, das ist so schön, leck, du bist toll, dann läuft der Hund hoch erhobenen Hauptes zum Laden aus. Also ihr könnt bei einem Tier, genau wie bei einem Mensch, mit positiven und negativen Reaktionen den Hund aufbauen oder zusammenstauchen.
Aufbauen oder zusammenstauchen. Eindrücke sind das aus dem Hundecoiffeur-Salon Dolly in Zürich. Und wenn ihr den Jean oder den Bubi anschauen wollt, dann könnt ihr bei uns auf das Internet gehen. Wir haben Fotos drauf von diesem Besuch in diesem Hundesalon. Geht auf drs1.ch. Und derweil überlegen wir uns hier in der Sendung Treffpunkt, wo sind denn eigentlich so ein bisschen Grenzen zwischen dem Tier gern haben und dem Tier plagen von lauter Liebe. Ein Ethiker und eine Tierärztin denken mit. Jetzt gerade auf DRS1. We'll be right back. Darf euer Kätzchen zu euch ins Bett? Oder darf der Hund am Tisch euer Menü probieren? Oder darf der Hamster frei in der Wohnung rumlaufen? Was darf euer Tierchen alles? Das ist der Sendung Treffpunkt auf der Seite. Wir reden heute von den Haustieren und von unserer Tierliebe. Wo hat die Grenzen? Wo plagen wir das Tier mehr, als dass wir ihm gut tun? Ich begrüsse jetzt bei mir in der Sendung Tierärztin Regula Nick und der Ethiker Thomas Gröbli. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Gröbli, ihr habt selber auch einen Hund gehabt. Seid ihr aber mit ihm auch zum Hundekoiffeur?
Ich bin nie zum Hundekoiffeur gegangen. Oder besser gesagt einmal, aber dann mussten wir ihm Valium geben, weil er so wild war. Wir haben dann, ihn einmal selber getuscht.
Und das ist gegangen einigermaßen.
Das ist einigermaßen gegangen und er hat nachher immer Freude gehabt.
Wenn er wieder sauber war.
Ja.
Frau Nick, macht das Sinn, zum Hundekoiffeur zu gehen, oder ist das in jedem Fall eher ein bisschen übertrieben?
Also es kommt ein bisschen darauf an, was man für einen Hund hat. Und bei den langhaarigen Hunderassen gibt es häufig Probleme, auch mit Verfilzungen oder Pflege kann schwierig sein, dass es je nachdem der Besitzer kann machen oder teilweise auch besser geht, wenn jemand das professionell macht. Gewisse Hunderassen sind sogar so, dass wenn man die nicht regelmäßig zum Coiffeur bringt, kommen die Hautprobleme über, was zu Krankheiten führen kann und dann wieder den Tierarzt braucht und eigentlich nicht das Ziel von der Haltung des Hundes ist. Also darum gibt es durchaus wirklich Fälle, wo man sagt, die müssen zum Hundekoiffeur. Genauso wie wir als Tierärzte viele Katzen sehen, weil Katzen sich häufig nicht beim Coiffeur scheren lassen oder frisieren. Perserkatzen, die kommen gelegentlich zu uns, müssen teilweise ein bisschen sediert werden oder sogar in Narkose gelegt werden, für Knoten raus. Kämmen oder sogar scheren, je nachdem, wie sie leben, ob sie rausgehen können oder nicht.
Also es gibt eine medizinische Notwendigkeit in gewissen Fällen, wo man wirklich muss gehen, wo das so Sinn macht. Dann gibt es aber eben auch das andere, wo wir auch gehört von denen, die in Hunden so eine Punk-Frisur machen wollen, oder wie es in den USA zum Teil vorkommt, dass man die Haare färben. Wir haben in der Schweiz ein Tierschutzgesetz, das eben sagt, man dürfe Tiere nicht wesentlich in ihrem Äußeren verändern. Also da gibt es irgendwann eine Grenze. Aber so eine Punk-Frisur, das würde der Würde vom Tier noch nicht abträglich sein.
Also das ist grenzwertig. Die Frage ist immer, wie wird das Tierschutzgesetz auch ausgelegt? Und das ist so ein bisschen schwierig. Dafür gibt es eigentlich noch nicht viele juristische Fälle in der Schweiz, wo man das angeschaut hat. Aber was man sicher muss sagen, wie die Hundekoiffeuse auch schon gesagt hat, der Hund merkt, wie das Echo ist in seiner Umgebung. Und wenn jetzt alle anfangen zu lachen, weil er eine komische Frisur hat, dann ist es sicher für den Hund etwas, das entwürdigend ist und somit eigentlich gegen das Tierschutzgesetz verstoßt.
Werden wir mal noch so ein bisschen grundsätzlicher, Gröbli. Wenn ich jetzt euch frage, wo würdet ihr so ein bisschen eine Grenze ziehen? Also wo ist es wirklich zu viel mit der Tierliebe? Wo fängt es eigentlich so ein bisschen an, dass man das Tier eigentlich mehr plagt?
Ja, der Ethiker grundsätzlich fragt nach einem guten Leben. Und das gute Leben bei einem Tier muss ich natürlich dann fragen, ja, was will denn eigentlich das Tier? Und für das müsste ich mich ins Tier hineinversetzen. Also ich kann mal überlegen, wie wäre es, wenn ich Hund wäre und dann eben wirklich Hund. Und
also was nicht mit dem menschlichen Anspruch, sondern wirklich, genau. Wenn ihr ein Hund wäret.
Ja. Wenn ich ein Hund wäre, was wette ich? Und dann kann man sich überlegen, wette ich mit einer Punkfrisur rumlaufen, wette ich gefärbte Haare haben. Und dort würde ich dann wahrscheinlich sagen, das wette ich als Hund nicht, wenn ich Hund wäre.
Ob schon, das wissen wir ja nicht, oder? Wir wissen ja eben genau nicht, was ein Hund eigentlich will. Das sind dann einfach alles Annahmen, die wir nur treffen können.
Das ist richtig, wir wissen nur ganz einen kleinen Teil. Aber gerade das Nicht-Wissen verlangt für mich eigentlich höchste Vorsicht und im Zweifelsfall eher etwas nicht machen, als etwas machen.
Ihr hattet selber eben auch Haustiere, also ihr hattet einen Hund gehabt. Ist euch das immer gelungen dort, dass ihr euch wirklich in das Tier hineinversetzen könnt?
Das ist nicht immer gelungen. Wir haben, zum Beispiel haben wir im Nachhinein die falsche Rasse gewählt. Wir haben einen Hirtenhund und der Hirtenhund ist extrem arbeitsfreudig. Er will lernen, er will treiben, er will jagen. Und das haben wir ihm eigentlich nicht können bieten, auch wenn wir 2 Stunden im Wald gewesen sind jeden Tag.
Also eigentlich war er unterfordert gewesen bei euch sozusagen?
Er war unterfordert. Ja, und ja. Immer wenn er gespielt hat oder wenn wir mal auf dem Bauernhof in der Ferien waren, dann ist es ihm blenden gegangen. Das war gerade ein anderer Hund. Und bei uns, obwohl er viel Liebe bekommen hat, viel Zuwendung, viel Bewegung, ist er eigentlich depressiv gestimmt gewesen.
Wie erlebt ihr das denn in eurer Praxis, Frau Nick? Wir haben es gehört vom Ethiker. Eigentlich wäre es so ein bisschen die Prämisse, man müsste sich ins Tier hineinversetzen, man müsste spüren, was das Tier will und nicht unsere Bedürfnisse quasi auf das Tier übertragen. Gelingt das den meisten Tierbesitzerinnen und Besitzer?
Ich denke, das ist eine gute Frage und es ist auch schwierig. Gewissen Leuten klingt das sehr gut. Also die haben wirklich ein Gespür dafür, was die Bedürfnisse von ihrem Tier sind. Und nicht nur das Gespür, sondern auch das nötige Fachwissen, das sich angeeignet haben. In anderen Fällen sehen wir leider auch traurige Sachen, wo man muss sagen, es ist zum ersten Mal mangelnde Kenntnis und aber auch keine Möglichkeit, keine Empathie, keine Möglichkeit, sich in ein Tier reinzufühlen.
Was häufig sind das werden so für Sachen?
Krank durch das. Ja. Also gerade zum Beispiel bei Exoten sehen wir eigentlich, dass weit über 90% der Exotenfälle, die krank sind, die dem Tierarzt vorgestellt sind, eigentlich aus Haltungsfehlern entstehen.
Also exotische Tiere, die
also
einfach nicht richtig gehalten
werden. Also wie Reptilien, Echsen und so weiter. Und bei Hund und Katz sehen wir durchaus auch Situationen, wo wir sagen, wir merken, die Tiere sind nicht glücklich oder auch die Zusammensetzung vom Tierhalter zum Tier, das passt nicht so gut. Oder man sieht vielleicht in der Familie, dass es mit gewissen besser geht und mit anderen schlechter. Was natürlich auch wieder fast menschlich ist, aber eben das sehen wir durchaus. Und das sind vielleicht Sachen, die man auch daran kann schaffen oder mal jemanden darauf ansprechen und ja, wo wir versuchen, irgendwo einen Dialog zu finden oder vielleicht auch die Augen gelegentlich zu öffnen. Und das ist auch die Rolle von uns Tierärzten, dass wir mal auch unangenehme Fragen stellen.
Ist das einfach?
Immer mehr. Also ich denke, es ist auch eine Frage von der Erfahrung, aber für mich ist es dort, ich schaue oder versuche aus Sicht vom Tier zu schauen. Ich muss es natürlich so diplomatisch am Besitzer überbringen, dass er nachher nicht beleidigt ist und nie mehr kommt, weil dann ist nachher am Tier damit auch nicht dient, sondern dass man versucht, vielleicht mal durch gezielte Fragestellung Augen zu öffnen und das Ganze weiter zu verfolgen. Und dann gibt es wenige Fälle zum Glück, wo ich dann wirklich sage, Sie, schauen Sie, das ist eigentlich schon ein Tierschutzfall oder es ist grenzwertig. Sie müssen sich wirklich entscheiden, was Sie möchten und sonst müsste man auch allenfalls weitere Schritte einleiten. Aber das ist zum Glück wirklich extrem selten.
Also dass man wirklich mit mangelndem Wissen eben falsch an die Tiere hergeht und dann so wirklich überhaupt keinen Gefallen macht. Oder manchmal halt auch, dass man eigentlich in den Tieren eben wie ein Mensch vielleicht sieht, einen Ersatz vielleicht auch von einem Partner, über die Rolle, die die Tiere haben innerhalb von einer Familie. Über das werde ich dann mit euch auch noch reden. Zuerst nimmt es mit von euch daheim Wunder. Wie ist es denn bei euch? Also wo setzen die Grenzen bei euren Haustieren? Ich nehme vielleicht die Fragen, die ich am Anfang von diesem Teil gestellt habe, nochmal auf. Also darf eure Katze zu euch ins Bett kommen? Darf der Hund ab dem Tisch essen, das probieren, was ihr auf dem Teller habt, darf der Hamster frei in der Wohnung rumlaufen oder bekommt der Pudel regelmässig ein neues Mäntelchen geschenkt. Was darf das Tier bei euch daheim und wo sagt ihr, nein, das geht mir jetzt zu weit? Läutet uns doch an, diskutiert mit auf Telefonnummer 0848 440 222. 0848 440 222. Und die Ärztin Regula Nick und der Ethiker Thomas Gröbli bleiben bei uns die ganzen zwei Stunden. Bis um 11 Uhr. Merci vielmals.
Aus einem Hügel wird ein Berg, aus einer Maus ein Elefant, aus mir ein Blut wird ein Brand, und aus meinem Mäuerling ein Land. Oh, ich kann machen, was ich will, ich bin immer hinter dir. Ich komme ein wenig später, es lernt mir darum, geht nicht, ich bringe mich nicht vom Flecken bis so Schampa. Sachen, die noch sind. Ich gar keine Zeit, für gar nichts machen. Es gibt einfach so viele Sachen, die noch sind. Eine Minute wird es eine Stunde und eine Katze wird es ein Hund. Ein Süßchen wird der Block, aus dem Schwierchen wird der Block, aus dem Nagel wird der Schrauben, ein Spatz wird der Taube. Was man findet, geht verloren und hinten ist vorne. Kann säckeln, kann springen, kann pumpen, kann schwimmen, kann juffeln, kann passieren, wird der Dienst verlieren. Würde ich gern, wenn ich könnte, würde ich sicher etwas machen. Und so wie es kommt, wo meistens kommt etwas dazwischen. Ich hab gar keine Zeit, für gar nichts zu machen. Es gibt einfach so viele Sachen, die noch sind. Ich hab gar keine Zeit, für gar nichts zu machen. Es gibt einfach so viel Sachen, die noch sind. Yeah! La 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 la.
I know it's crazy.
der Schweiz leben fast gleich viele Leute wie Haustiere. 7,8 Millionen Menschen und 7,6 Millionen Haustiere. Auf jeden Mensch quasi ein Haustier, Zierfische mit eingerechnet. Und die glücklichen Haustiere, die haben Besitzer, die sie gerne haben, die wollen, dass es ihnen gut geht und die gut zum Tier schauen. Und am Telefon bin ich jetzt mit so Tierbesitzern verbunden. Sie sind gleichzeitig auch noch DRS1-Hörer, zum Beispiel der Roland Hofer von Bern. Grüß dich, Herr Hofer.
Grüß
dich. Uns hat es jetzt Wunder genommen, was eure Haustiere bei euch daheim alles dürfen. Ihr habt eine Katze, gell?
Ja.
Und was darf denn die alles?
Ja, eigentlich fast alles. Aber, also, wo er will. Und ihr habt ja gefragt, ob er das auf das Bett schlafen kann oder nicht. Und er kommt das eben gerne mit zwischen den Knöcheln liegen oder neben dem Bauch zum Einschlafen. Und tagsüber kriegt er manchmal, wenn er nicht, wenn er sich nicht entscheiden kann, ob er raus will oder nicht, unter die Decke, geht er wirklich schlafen.
Und wie ist das für euch? Schlaft ihr gut mit der Katze im Bett?
Ja, viel besser, als wenn er unterwegs ist. Also ja, der ist einfach bei mir, und ist gemütlich, und es vibriert vom Brummen. Das ist schön. Aber jetzt hat alles einfach seinen Preis. Jetzt habe ich wahrscheinlich Flöhe im Bett.
Oh! Aha, wo ich die Katze hat heimgebracht, sozusagen.
Wahrscheinlich, ja.
Wie heisst der Kater eigentlich?
Willi.
Der Willi?
Nein, Billy.
Ah, der Billy. Der Billy. Jetzt hat der Billy Flöhe heimgebracht. Was macht er jetzt?
Ja, jetzt muss ich dann mal die Matratze behandeln.
Aber gruselt mich das nicht jetzt, Herr Hofer?
Nein, ich gehe ja ins Gras liegen und so. Wieder von Mucken gestochen, aus das sind auch nur...
Ja, aber die Flöhe im eigenen Bett, jetzt, ja.
Es ist ein bisschen mühsam, so loszuwerden.
Eben, ja. Das ganze Prozedere, das ihr jetzt vorne geht.
Aber das könnte ich mir so nicht mehr verbieten. Das wäre grausam, oder? Erstens.
Der hat sich jetzt wieder angewöhnt, quasi, an das Leben.
Ja, erstens wäre es sehr schwierig und zweitens würde ich sie auch schrecklich vermissen.
Ich danke euch, Herr Hofer. Merci vielmals, dass ihr uns angerufen habt. Und viel Erfolg beim Bekämpfen von der Flöhe im Bett. Grüß an Billy. Ade, Herr Hofer. Ade. Also, der Billy, der kommt regelmässig zu Herrn Hofer ins Bett. Ich werde das dann auch noch aufnehmen mit unserem Mediker und unserer Tierärztin. Zuerst aber noch schnell zu der Frau von Almen gehen. Sie hat eine ähnliche Geschichte. Bei ihr darf das Büsi auch ins Bett. Grüß dich, Frau von Almen.
Grüß dich.
Frau von Almen von Bolligen. Der Hofer vorhin gehört, uns Büsi darf Ähnliches.
Ja, und zwar denke ich, es hat eine gute Geschichte, dass Büsi ist 4 Wochen alt gewesen, als die Mami überfahren ist worden und von Leuten aufgezogen und sehr anhänglich. Und dann ist er mit 8 Wochen zu mir gekommen und da ist automatisch immer hat er Wärme gesucht. Am Abend, wenn ich ins Bett gehe, dann kommt er und liegt eigentlich in meinem Arm, der Rücken an meinem Bauch und er ist also ganz, ich habe ganz eine besondere Verbindung zu diesem Tier.
Also quasi wie wenn ihr so ein der Mutterersatz wäret.
Ja, und jetzt mittlerweile ist er 9-jährig. Er merkt, ob es mir gut geht oder nicht. Er bringt für ihr die junge Büsse zuhause. Sagt nicht, du komm zu mir, bei mir geht es zu fressen, die Frauli sucht dein Plätzchen wieder. Und das hat er 3-mal fabriziert, weil er 3-mal ein halbjähriges Büsse wieder heimbringen konnte.
Also der hat jetzt das Gefühl, der hat die quasi extra zu euch gebracht, im Wissen, dass die nachher die wieder heimbringen, sozusagen. Und wie heisst euer Katz?
Das ist Strizi.
Strizi?
Der Strizi.
Der Strizi. Der Strizi, okay.
Er kommt damals zum Katzentörli und die Junge kommt hinten nachher. Mau, 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 mau. Frisst einfach mal das Büchlein voll. Und dann schaue ich aber, dass ich Besitzer wieder finde.
Und das gelingt nach in der Regel?
Ich habe es bis jetzt 3-mal geschafft.
Frau von Almen, merci für diesen Einblick in euer Leben mit eurer Katze, mit dem Strizi. Danke vielmals. Euch auch alles Gute und auch dem Strizi alles Gute. Merci vielmals. Ade, Frau von Almen. Dann gehen wir noch, würde ich sagen, zu der Frau Huber und wechseln von der Katze zum Hund. Die Monika Huber ist am Telefon von Meilen. Ja. Grüß dich, Frau Huber.
Guten Morgen miteinander. Ich möchte sagen, ich habe einen Molly. ein belgischer Schäfer und ein Büsi. Und was ich ganz schade finde, ist, dass man vergisst, dass der Hund eigentlich ein Herdentier ist, ein Rudeltier und auch als Hund möchte behandelt werden. Mein Hund heisst Salome und wenn es ihr nicht gut geht, dann darf sie bei mir neben dem Bett liegen. Und Katz darf an den Fußsitzen schlafen, wenn sie ihr dann neu ist, wenn sie nicht gerade die ganze Nacht unterwegs ist.
Also der Hund Salome schläft neben dem Bett und Katz bei den Füßen.
Wenn es ihr nicht gut geht, ja, weil sie ist sehr krank und wenn sie sich nicht so wohl fühlt, dann möchte sie gerne ins Schlafzimmer, wovon sie sonst nicht ins Bad und nicht ins Schlafzimmer geht. Und sonst kann sie sich frei bewegen, sie hat einen grossen Garten, alles. Und was ich auch schade finde, ist, dass viele Hundebesitzer ihre Hunde nicht so schön sozialisieren, wie es der Hund sich eigentlich wünscht. Weil oft sehe ich das auch mit der Salome, nehmen sie bei dir einen Schäfer an die Leine, mein Hund hat Angst. So ist das nicht, weil wenn wir uns nicht reinmischen, funktioniert es wunderbar. Und der Hund gehört einfach auch in einem anderen Hund zum Grüezi sagen. Ich finde das sehr schade, dass man sich nicht zuerst erkundigt, was man an die Leine nimmt.
Gut, aber es gibt natürlich auch Hunde, die halt aggressiv sind und wo man dann froh ist, wenn die an der Leine sind. Aber jetzt, Frau Huber, ins Bett dürft ihr nicht kommen, die Salome.
Nein, nein.
Das nicht, das wäre eine Grenze.
Nicht, weil, das ist ein Grenzfall. Mhm. Also ins Bett nicht, aber neben dem Bett, weil das kann ich, den Teppich kann ich waschen und das ist kein Problem. Und das passiert ja auch nicht jeden Tag.
Nur wenn es ihr eben nicht so gut geht, wie ihr gesagt habt. Ich danke euch herzlich, Frau Huber, für das Telefon. Merci vielmals, dass ihr da angerufen habt. Also, wir haben die Sachen gehört, wie eben der Hund ist ein Herdentier, da muss man daran denken, der lebt im Rudel. Wir haben Sachen gehört, wie eben das Tierli gehört zu mir ins Bett, es geht auch mir besser. Ich nehme zu unter, was sagt der Ethiker da dazu? Findet er das in Ordnung? Ist das, entspricht das der Würde vom Tier, wenn man es zu sich ins Bett nimmt? Und was sagt die Ärztin dazu? Wieso hat man auf das Mal Flöhe im Bett? Kann man dem vielleicht vorbeugen? Wir reden darüber gerade in wenigen Augenblicken hier in der Sendung Treffpunkt auf der Seite.
The stuff's packed in the car, ready to hit the road. All that's left to do is kiss you my love goodbye. One last look around, and I'll be on my way with my two companions, my suitcase and guitar. I'm longing for the day. Oh, I can hardly wait when I come back home. It seems the world stops turning, time stands still. Place where strong. Homeward bound. soul, my body longs to be. When I come back home, it seems the world stops turning, time stands still. The place where I belong, my heart, my soul, my body longs to be. Heart, my soul, my body longs to be.
Yeah. Das ist die Sendung Treffpunkt auf DRS1. Verkehrsinfo DRS von 9.48 Uhr. Ein Hinweis zum Schienenverkehr. Die Strecke zwischen Airolo und Biasca auf der Gotthardlinie Luzern-Mailand ist zurzeit unterbrochen. Es muss daher mit Verspätungen, Zugsausfällen und Umleitungen gerechnet werden. Was darf unser Haustier alles? Wie gehen wir mit unserem Haustier um? Tun wir es verhätscheln? Tun wir es artgerecht behandeln? Wir reden über so Fragen heute in der Sendung Treffpunkt. Bei mir sind Tierärztin Regula Nick und der Ethiker der Thomas Gröbli. Wir haben vorher die DRS1-Hörerinnen und Hörer gehört, die erzählt haben von ihren Katzen zuerst zu sehen, die die Katzen zu sich ins Bett nehmen und wo das so wichtig ist und wo sich wohlfühlen und wo sagen, die Katze wette das so und es geht beiden, also der Katze und dem Hundebesitzer, der Hundebesitzerin besser. Ich glaube, dir als Ethiker, was sagt ihr zu dem?
Also ich würde sagen, bei der Katze ist das mehr ein Problem vom Mensch, dass der Mensch dann keinen hygienischen Zustand hat. Die Katze ist so frei, dass sie macht, was sie will, oder? Ich glaube, da können wir ihr nicht viel aufzwingen. Aber für mich gehört natürlich eine Katze nicht ins Bett.
Aber warum mehr, nicht?
Eben, aus hygienischen Gründen. Mhm. Aber jetzt von der Tierwürde würde ich sagen, die Katze die sucht sich das, was sie will, oder? Wenn sie raus kann, dann ist für mich eigentlich, ist es eigentlich sehr gut. Bei einem Hund würde ich sagen, der Hund als Rudeltier, wie es ja jemand gesagt hat, dort ist das etwas anderes. Der hat den Mensch als Rudel und will in die Nähe kommen. Und dort ist die Gefahr, dass der Mensch seine eigenen Interessen höher gewichtet, dass er einem Mensch seine Bedürfnisse, einem Tier seine Bedürfnisse aufzwingt und ihn ins Bett nimmt, weil er Zärtlichkeit will, weil er Wärme will. Und das finde ich, dass ist ethisch mindestens problematisch.
Also, dass man quasi den Hund instrumentalisiert, sozusagen.
Dass man instrumentalisiert, genau.
Dass
man
schon eben ein Rodeltier ist und ja eigentlich die Nähe sucht. Aber nicht zum einem Mensch, sondern eigentlich zum einem Hund, weißt du, oder wie?
Eben, ich würde jetzt sagen, es wäre natürlich den artgerecht, wenn er Zugang, wenn er andere Hunde um sich herum hat.
Wie sieht es aus tierärztlicher Sicht aus? Wir haben jetzt die Hygiene angesprochen. Wir haben ja gehört von dem Herr, der jetzt wegen seiner Katze Flö im Bett hat. Würdet ihr Katze ins Bett nehmen, Frau Nick?
Ja, also aus tierärztlicher Sicht ist es auch verschieden. Ich denke, viele Kollegen, die handhaben das auch verschieden. Ich persönlich sage jetzt zum Beispiel Schlafzimmer und Badzimmer, dort hört es auf für unsere Vierbeiner. Also Hund und Katze muss draussen bleiben. Ich habe natürlich aber sehr viele Leute im Kundenstamm oder auch im Bekanntenkreis, wo ihre Tiere mit ins Schlafzimmer nehmen. Dort, finde ich, ist es dann einfach nicht nötig, dass man sich wirklich restlos alles mit Hund und Katze teilt, sprich Pflö und die Würme auch. Das können sie durch gutes Vorbeugen verhindern und dann ist es auch hygienisch wieder besser vertretbar. Weil ich denke, mit Pflö im Bett müssen schlafen, das muss heutzutage wirklich nicht mehr sein.
Also, dass man quasi schaut, dass die Katze gar keine Flöhe bekommt.
Richtig.
Mit den entsprechenden Mitteln. Jetzt ist es etwas anderes, was auch noch ein bisschen mitschwingt, oder? Dass auch vielleicht manchmal Tiere auch eine Rolle übernehmen in einer Familie oder in einem Haushalt, wo eigentlich gar nicht die Rolle von einem Tier ist, sondern vielleicht ein Ersatz von einem Partner. Also, dass sie wie eigentlich ein Mensch quasi sind innerhalb von einem Haushalt. Was sagt ihr zu dem, Herr Gröbli?
Ja, also eben, das ist natürlich so. Ich glaube, also historisch haben Mensch-Tier-Beziehungen immer ganz wichtig gewesen. Und ich glaube, für die Menschen ist es ganz wichtig, Tier um sich herum zu haben. Für Kinder ist das Aufwachsen mit Tieren, glaube ich, ganz wichtig. Sie lernen Empathie, also Einfühlsamkeit. Sie lernen Verantwortung übernehmen. Ich glaube, es wäre illusorisch, jetzt zu postulieren, man dürfte kein Tier halten. Aber man muss aufpassen, dass man sie nicht instrumentalisiert.
Also eben, dass man quasi einen Partnerersatz sieht in einem Hund, findet ihr problematisch?
Also wahrscheinlich muss man dann genau anschauen, wie jetzt der Hund sonst noch leben kann. Also der Hund ist immer ein Partner und der Hund tut immer gewisse emotionale vielleicht Vakuums ausfüllen und gegen das ist prinzipiell nichts zu sagen. Wenn es dem Hund sonst gut geht und er gut gehalten ist, dann habe ich da eigentlich kein Problem.
Eben, du willst auch noch etwas sagen, Froni?
Ja, also eben, für uns sind eigentlich unsere Haustiere auch irgendwo vierbeinige Familienmitglieder und sie geben uns so viel auch an Freude und wichtig ist einfach, dass wir auch versuchen, ihnen natürlich das zu geben, was sie brauchen und ich denke, das ist auch eine schöne Beziehung, die man mit einem Tier hat, die kann ein Mensch nicht erfüllen und umgekehrt aber auch nicht. Und es ist auch spannend zu sehen, wie die verschiedenen Geschichten und Lebenssituationen zusammengehen, aber ich denke, solange jeder seine Ansprüche erfüllt überkommt, ist es vertretbar und auch schön zu sehen, welchen Stellenwert das Tier heutzutage hat in unserer Gesellschaft.
Also schauen wir doch die Ansprüche noch schnell an. Jetzt haben wir es von der Katze und von den Hunden gehabt. Was hat er die konkret für Ansprüche?
Also eben zum Beispiel der Hund, dass er die Möglichkeit hat, regelmässig ausgeführt zu werden, dass er zum Beispiel nicht als Schosshund irgendwo in einem Handtäschchen nur umeinandreht wird und womöglich die Heine auf die Zeitung muss machen und nie ein grünes Wiesli sieht. Ich denke, das gibt's leider, aber das ist nicht das Ziel von der Hundehaltung. Und dass er eben auch kann mit anderen Hunden mal spielen, dann muss er natürlich gepflegt werden, ernährt werden und dass man auch schaut, dass seine Gesundheit und auch seine Psyche, gut gepflegt werden, oder? Und das ist ein Anspruch. Und bei den Katzen, die haben eigentlich sicher die schönste Lebensform, wenn sie rausgehen können, von allen Haustieren, weil eine Katze kann sich ihren Tagesablauf gestalten, wie sie möchte. Und von dem her kann sie eigentlich sehr viel bestimmen. Also sind wir ehrlich, wenn Katzen bestimmen eher, was läuft, wie wir als Tierhalter die Katze bestimmen, oder? Und das ist auch das Faszinierende an den Katzen.
Wenn sie eben dann raus können, oder?
Ja,
genau. Jetzt habt ihr vorhin angesprochen, eben Gesundheit vom Tier, oder? Aber auch da gibt es ja Grenzen. Es gibt, es wird, unter Umständen wird sehr viel investiert, auch Geld wird investiert. Also Familien investieren viel Geld in die Gesundheit von ihren Tieren. Vielleicht manchmal zu viel, dass sie sich sogar auch verschulden. Wo gibt es denn Grenzen auch in der Tiermedizin? Wo sagt vielleicht auch dir, Frau Nick? Also da würde ich jetzt sagen, tun wir dem Tier keinen Gefallen mehr, wenn wir das noch machen. Über so Fragen wollen wir noch reden in der nächsten Stunde und auch Thomas Gröbli, der Ethiker, ist natürlich auch noch mit bei uns dabei. Das dann zwischen 10 und 11 hier auf DRS1.
Chaque fois que je regarde ton visage, c'est un merveilleux paysage. Chaque fois
que j'entends le son de ta voix, je viens me blottir contre toi et mon cœur bat.
Tu ris aux éclats sans rime ni raison, comme des grands coups de soleil dans la maison. Avec toi chaque année se compte en printemps, c'est pour ça que j'ai toujours 20 ans, grâce à toi.
Avec toi, du moment que tu tiens ma main, je n'ai plus peur des lendemains. Avec toi,
ensemble on n'est jamais, jamais déçu. Ensemble on est au 36e dessus.
Chaque fois quand je sens que j'ai le cœur gros, je t'appelle au secours aussitôt. Et te voilà.
Chaque fois que j'imagine la vie sans toi, je revois tous les jours sans joie d'autrefois.
Comme c'est ma mère, y a vraiment pas de problème.
ta joie. Toi et moi, dans le duo de la fille et du père.
À tous les deux, on fait la paix.
On est les rois. Toi et moi, on sait bien qu'on s'aime pour la vie. Même quand tu t'envoleras du nid, je serai là.
Liebe DRS1-Hörerinnen und Hörer, liebe Hunde, liebe Katzen, Meersäule, Schildkröte, liebe Kanarienvögel und Zierfische, die heutige Sendung Treffpunkt ist für euch. Wir reden über euch Tier, aber auch über euch Menschen und über die Beziehung zwischen euch. Genau, und wir haben unsere Tiere ja gern, sehr gern, aber manchmal treibt die Tierliebe ein bisschen komische Blüten. Die Hunde werden kleiner und passen fangen jedes Täschchen. Der Komiker Simon Enzler sieht es so.
Wir müssen mal die Züchter anschauen, die man heute hat. Wer hat ja heute Füchelung übertrieben mit dieser redimensionierten Kögli, mit dieser überzüchteten Viechli? Wenn doch da so eine gestopfte Dame ihr ferngesteuertes Cannabis in Gasse führt, dann muss man doch sagen, der Hund verkommt zum modischen Accessoire. Oder?
Wird der Hund zum modischen Accessoire? Wo sind die Grenzen von der Tierliebe? Diese Fragen beschäftigen uns heute in der Sendung Treffpunkt. Mein Name ist Simon Hulliger.
Thank you.
Wenn ihr für das Mittag einkauft, überlegt ihr genau, wie viel welches Produkt kostet. Oder wenn ihr WC-Papier kauft, nehmt ihr das billigere oder das teurere. In der Regel schauen wir ja sehr genau auf das Portemonnaie. Wenn es um Haustier geht, aber kennen wir manchmal keine Grenzen. Wir Schweizerinnen und Schweizer geben pro Jahr 700 Millionen Franken aus für das Essen und für die Pflege von unseren Haustieren. Dazu kommen noch 400 Millionen Franken für einen Tierarzt oder für die Tierpension, wenn man in die Ferien geht. 400 Millionen für einen Tierarzt. Ein Teil von diesem Geld geht auch an meinen Gast, an die Tierärztin Regula Nick, die heute bei uns ist, zusammen mit dem Ethiker Thomas Gröbli. Frau Nick, ihr erlebt ja in der Praxis ja sicher viel, oder? Dass die Leute kommen mit ihren Tieren, die sie sehr gerne haben und die am liebsten alles wollen machen für die Tiere. Ist es für euch da manchmal schon der Punkt, wo ihr sagt, das lohnt sich nicht oder überlegt euch gut, wollen wir das wirklich noch machen?
Ja, also das gibt sicher Fälle, wo wir uns auch überlegen, was macht Sinn und was ist machbar.
Zum Beispiel, was sind das so Fälle?
Eben, grundsätzlich sagt man ja, in Lehre und Forschung ist heutzutage fast alles machbar oder man kann es versuchen. Aber wenn wir jetzt konkret einen Krebspatient haben, und wir wissen, der Krebspatient hat ohne Therapie vielleicht noch 15 bis 30 Tage zum Leben und mit Therapie 60 bis 90 Tage, dann ist es für mich ein Punkt, wo ich wirklich, ich muss sagen, ich finde die Behandlung fraglich und ich sage, ich mache dann lieber eine Behandlung, wo ich vielleicht das Leiden oder die Schmerzen vom Tier lindere, aber ich fange nicht nur eine Chemotherapie an, wegen ein oder zwei Monate mehr Überlebenschancen. Und da gibt es natürlich Spannungsfelder, wo gewisse Besitzer sagen, nein, ich will alles gemacht haben, oder eben die anderen, die dann sagen, nein, vielleicht nicht, und schlussendlich tut bei vielen auch das Portemonnaie entscheiden, weil unsere Tiere in der Schweiz sind sozusagen nicht krankenversichert, im Gegensatz zu Amerika und England, wo fast 100% versichert sind. Aber der Konsument sieht im Fernsehen und im Internet, was alles möglich ist und hat von dem her vielleicht einmal auch Vorstellungen, die nicht ganz realistisch sind. Und die versuchen wir einmal wieder ein bisschen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Und vor allem aus Sicht des Tieres, was stimmt noch für die letzten Tage? Und das Ziel ist ja, den Tagen mehr Leben geben und nicht dem Leben mehr Tage. Also das ist für mich wirklich ein Grundsatz und ich denke, das ist für viele Kollegen auch so, dass wir so handeln.
Aber das ist nicht einfach, oder? Also ich kann mir vorstellen, wenn da Leute kommen mit Erwartungen und halt einfach auch sehr an dem Tier hängen, vielleicht auch ganze Familien. Wie macht ihr das?
Also es ist sehr schwierig und es ist etwas, wo man zusammen muss sich den Weg einmal durchspielen. Also ich sage immer, schauen Sie, wir haben vielleicht 3 oder 4 Möglichkeiten und das sind die Wege, die einzelnen Möglichkeiten von diesen 4 Sachen, die man auswählen kann. Was würde heissen, so und so viel Behandlung, so und so viel Nebenwirkungen, so und so viel Schmerzen oder nicht Schmerzen, die Kosten und die möglichen Folgen. Und wenn man dann die einzelnen Wege einmal anschaut, dann sage ich auch häufig, schauen Sie, wenn es jetzt mein Tier wäre, würde ich vielleicht aus dem Grund die Lösung suchen oder wählen. Mhm. Und schickt dann die Leute heim und sagt, gehen Sie es vielleicht noch mal überschlafen, tun Sie es zusammen mit der Familie besprechen. Und teilweise ist es total herzig, auch wenn man sieht vom Budget, es geht vielleicht nicht gerade, dann sucht man zusammen eine Lösung, dass man doch auch mit geringem Budget etwas findet, was für alle passt und wo man wirklich merkt, wie die Liebe fürs Tier da ist und alle zusammen schauen und dass man zusammen den schönsten Weg eigentlich kann gehen und wählen. Und das Geld eigentlich selten ein Hinderungsgrund ist für eine gute Therapie.
Jetzt, Gröbli, wenn wir das so hören, dann ist es eigentlich aber auch so, dass wir uns wie anmassen zu sagen, was ist jetzt für das Tier noch gut? Also, wenn hat es noch schöne Tage, eben, wie du vorhin gesagt hast, dürfen wir denn das? Oder können wir denn auch wie sagen, die Therapie machen wir jetzt nicht mehr, das lohnt sich wie nicht? Jetzt, dir als Ethiker, wie beurteilen wir das?
Ja, wir sind gezwungen, das zu machen. Wir sind gezwungen, zu entscheiden über das Ende vom Leben, wenn ein Tier krank ist, ob wir es therapieren oder nicht. Weil wir haben es ja quasi aus der Natur rausgenommen und haben keine natürlichen Feinde mehr. Das heisst, wir müssen über das Ende vom Leben entscheiden. Und mir gefällt das sehr gut, wie Frau Nick das beschreibt, wie sie das macht mit ihren Hundehalter und Halterinnen oder mit der Familie. Für mich ist es ähnlich wie in der Schulmedizin oder in der Humanmedizin, wo ja auch wir gewisse Operationen nicht mehr machen. Und Verhältnismäßigkeit, die muss man immer einbeziehen.
Aber wisst ihr, Frau Nick, es gibt manchmal Situationen, wo ihr Sachen machen müsst, wo der Besitzer einfach sagt, das will ich, wo ihr aber eigentlich findet, nein, da bin ich jetzt eigentlich nicht so wohl dabei und mache es gleich. Was sind so Beispiele?
Also eben, ich habe da auch leider natürlich Sachen erlebt, die nicht ganz in meinem Sinn sind oder wo ich persönlich jetzt würde sagen, nein, das wäre nicht mein Weg zu gehen. Als Beispiel mal, das ist schon ein paar Jahre zurück, haben wir einen kleinen Hund als Patient gehabt, den ich noch in Zürich geschafft habe. Der hatte einen schweren Unfall gehabt und war querschnittgelähmt gewesen. Und es war klar gewesen, dass auch trotz Notoperation der Hund nie mehr wird laufen können. Also die vorderen Gliedmassen sind noch gegangen, aber die hinteren Gliedmassen haben nicht mehr funktioniert. Und dann haben die Besitzer für den Hund einen Rollstuhl wählen und haben den auch anfertigen lassen und das durchgezogen. Vom Schmerz her kann ich sagen, ist sein Anführungszeichen vertretbar gewesen, weil der Hund keine Schmerzen gehabt hat in den unteren Gliedmassen oder hinteren Gliedmassen. Aber ethisch ist es für mich sehr schwierig gewesen. Ich habe den Kontakt aber trotzdem behalten und muss sagen, offensichtlich hätte der Hund doch auch so eine gewisse Lebensqualität und Freude können finden. Und das sind auch Sachen, wo man vielleicht persönlich sein eigenes Bild zwischendurch auch überdenken muss. Aber ich denke, in den meisten Fällen würde man kein Tier mit dem einen Gefallen machen, wenn es einen Rollstuhl bekommt.
Also ja. Ein Hund in einem Rollstuhl, ja, das genau. Habe ich also auch noch nie gesehen. Was sagt ihr als Ethiker, Gröbli, wenn ihr das gehört?
Ja, es ist natürlich sehr schön, dass Hundebesitzer alles machen für ihres Tier. Vielleicht muss man da noch die Unterscheidung machen zwischen Schmerzen und Leiden. Das ist ja nicht das Gleiche. Und das ist sehr schön, wenn der Hund nicht keine Schmerzen gehabt hat. Aber das langt nicht, oder? Weil ein Tier leidet auch. Und Leiden kann Ängste sein oder eben er kann nicht rumrennen, das ist ein Leiden. Er kann gewisse Sachen nicht machen, wie er sich gewöhnt ist, und das ist ein Leiden. Und ich vermute, dass das sogar schlimmer ist als beim Mensch, oder? Wenn wir zum Zahnarzt gehen, dann wissen wir haben eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Schmerzen und nachher ist es vorbei und nachher geht es besser. Ein Hund kann das nicht einordnen. Er ist dem Leiden einfach ausgesetzt. Oder diesen Ängsten oder dem Unwohlsein. Und das dünkt mich jetzt ein Fall, wo ich eher sage, der Hund hat wahrscheinlich gelitten.
Panik. Ja, also ich möchte da noch etwas sagen. Ich musste gerade ein schmunzeln wegen dem Zahnarzt. Also vielleicht der Unterschied vom Mensch zum Tier mit dem Zahnarztbesuch. Also ich denke, wir als Menschen haben vielleicht den Nachteil, dass wir schon zwei Wochen vorher wissen, dass wir zum Zahnarzt müssen und uns vielleicht darum auch andere Gedanken machen. Beim Hund ist es natürlich so, wenn der zu uns in die Sprechstunde kommt oder zu einer Zahnbehandlung, dann kommt der eine Beruhigungsspritze über, beziehungsweise auch eine leichte Narkose. Und die ganze Behandlung wird so gemacht, dass der Hund nichts davon mitbekommt und natürlich auch keine Schmerzen muss haben, weil wir dürfen dem Tier wirklich keine Schmerzen zufügen. Und wenn das nicht, und es gibt gute Produkte und Medikamente, dass man das verhindern können und dass der Hund fröhlich wieder heimgeht und zuerst man sich auf den Tierarztbesuch freut. Also, einfach das möchte ich noch dazu angefügt haben.
Wir haben jetzt immer über die Tierliebe geredet und eben über Leute, die sehr, sehr viel machen für ihr Tier. Aber es gibt natürlich auch die ganz andere Seite. Es gibt zum Beispiel auch die, die zwar Freude haben am Tier, aber nur für einen bestimmten Moment. Und wenn es dann vielleicht zu gross ist oder irgendwie nicht mit der Wohnung passt oder nicht mit den Plänen, die man hat vom Leben, kann man es nicht mehr brauchen und tut es weg. Und in den ganz schlimmen Fällen setzt man es einfach aus. Und in diesen Fällen kommen Tierretter zum Spiel, ins Spiel. Das sind Menschen, die Tiere einsammeln, die ausgesetzt werden. Und mit so jemandem wollen wir reden, was sie alles erleben, in wenigen Augenblicken hier im Treffpunkt auf der RSS. Und ihr könnt euch einschalten in unsere Sendung. Ihr könnt uns E-Mails schicken an studio@drs1.ch. Wie haltet ihr es mit der Tierliebe? Wo setzt ihr eure Grenzen? Und wo findet ihr, es ist einfach zu viel an Verhätschelung? Schickt ein Mail an studio@drs1.ch.
C'è stato come un lampo lì, proprio in mezzo al cielo. Cobalto liscio, liscio senza un pelo, la città sotto era un presepe, le luci del tramonto, la scia di un aereo, facevano più bello un mondo, e lo sforzo dei poeti, dei mezzi giornalisti, puttane kosovari, poi altri tipi misti, contavano le stelle, le prime ad arrivare, poi la voce di una vecchia che salutava tutti quanti. Ciao.
viaggio di Rigione, milioni di persone, le pance sotto il sole, il gelato e l'ombrellone, la bronza di un coglione. Non hai capito ancora che siamo stati sempre in guerra, anche il 15 a riserva, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo, nel gioco della vita, ma dobbiamo preparare che non ci sfugherà le dita, come la sabbia arriva al mare.
It's got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.
Understand me.
Was würde euch unser Hund erzählen, der einfach auf einer Autobahnraststätte ausgesetzt ist worden, der hat zugeschaut, wie sein Herrli ist abgefahren und ihn einfach zurückgelassen hat? Die Sendung Treffpunkt redet heute über unseren Umgang mit den Haustieren. Wir haben viel schon gehört darüber, dass man eben Tiere sehr gerne eigentlich, aber sie manchmal vor lauter Liebe für Menschliche und ihnen so unter Umständen keine Gefallen tun. Es gibt aber auch den anderen Fall, dass wir Tiere einfach aussetzen, wo wir genug haben vom Tier, vielleicht wo aus einem kleinen Hündchen auf einmal ein grosser ist worden, der zu viel Platz braucht. Wenn Tiere ausgesetzt werden und Glück haben, dann werden sie von der Stiftung Tierrettungsdienst eingesammelt. Im letzten Jahr hat die Stiftung über 3'500 Einsätze gehabt, wo sie haben müssen Tiere einsammeln und wieder aufpäppeln. Der grösste Teil sind verletzte Tiere, die gemeldet wurden. Ein kleinerer Teil betreffen aber Tiere, die eben ausgesetzt wurden, von ihren Haltern vernachlässigt oder sogar misshandelt wurden. Und über diesen Teil reden wir jetzt mit der Geschäftsführerin vom Tierrettungsdienst, der Heidi Randegger. Grüß dich, Frau Randegger.
Grüß dich, Frau Huliger.
Frau Randegger, wenn wir jetzt vielleicht gerade zuerst mal den Teil anschauen von den ausgesetzten Tieren. Also, er hat 700 Tiere im letzten Jahr eingesammelt. Der grosse Teil sind einfach davon gelaufen. Da gibt es aber auch die, die bewusst sind ausgesetzt worden. Was hat er da so angetroffen?
Eigentlich die ganze Bandbreite. Es gibt eigentlich praktisch kein Tier, das heutzutage nicht ausgesetzt wird. Also, wir haben Mini-Pigs, Streifenhörnli und dann aber auch die ganz klassischen Küngel, Meersäule und Ratten.
Und wo sind denn die ausgesetzt worden?
Das ganz Klassische in den Kartonschachteln irgendwo deponiert. Wir haben Katzen gehabt, die im Transportkorb irgendwo vor einem Geschäft deponiert worden sind. Und was wir auch immer mehr haben, sind gerade Küngel, die dann direkt im Wald ausgesetzt werden, weil man vielleicht davon ausgeht, dass sie dort glücklich werden.
Und wenn ihr das aber so seht, so Sachen, was geht euch da durch den Kopf?
Ah, das ist ganz schwierig. Also die Emotionen gehen da natürlich ja, ganz spezielle Wege, weil eigentlich sollte man inzwischen wissen, dass man die nicht aussetzen muss, sondern dass man die eigentlich auch abgeben kann. Und es macht einem einfach wütig, vor allem dann, wenn man sieht, dass der Tier schon relativ schlecht geht.
Der hat es schon gesehen, das ist das eine, dass ihr eben Tiere sammelt, die ausgesetzt wurden. Ihr werdet aber manchmal schon gerufen, wenn eben Tiere schlecht behandelt werden, wenn sie misshandelt werden. Was sind da so Szenen, die ihr schon angetroffen habt?
Also dort geht es vor allem einfach um das Thema Verwahrlosung, dass wenn Leute einfach nicht mehr fähig sind, auf ihre Tiere zu schauen, das geht so ins Thema Animal Hoarding rein. Also
das heisst?
Das heisst ein Tier sammeln. Das ist eine psychische Erkrankung, die in Amerika schon bekannt ist, bei uns aber erst so ein bisschen im Kommen ist. Das heisst Leute, die einfach anfangen Tiere sammeln und den Überblick verlieren.
Also von was für Mengen reden wir denn da? Also wie viele Tiere sind denn da unter Umständen so in einem Haushalt?
Also wir haben Einsätze gehabt mit über 100 Katzen in einem Einfamilienhäuschen. Das war eine Züchterin, die halt nicht mehr zu Schlag gekommen ist, mit ihrer Anzahl Tiere, Jungtiere zum Teil nicht mehr können verkaufen konnte, die dann einfach behalten hat, nicht kastriert hat, die sich innerhalb von der Gruppe weiter vermehrt haben und sie einfach das ausblendet hat und nicht mehr hat wollen sehen. Dann Leute, die sich halt einfach ihre Haustiere zutun. Wir haben einen Fall gehabt mit über 120 Farbmäusen in einer Einzimmerwohnung. Der Besitzer hat sich selber ausquartiert im Balkon raus. Er hat dort draussen gelebt und hat die Wohnung den Mäusen überlassen. Also das sind Zahlen, die halt eben relativ hoch sind.
Was macht ihr denn, wenn ihr so etwas antrefft? Was habt ihr dann mit diesen Mäusen gemacht?
Die Zahmen haben wir probiert einzufangen, also 120 haben wir können einfangen. Es hat dann aber sehr viel mehr Mäuse gehabt, die sich dann halt überall in den Wänden und so eingenistet haben. Die hat man dann nicht können einfangen. Und die, die wir können, zu uns nehmen konnten, die haben wir dann weiter platziert.
Also jetzt Tier heimgebracht und dann nachher weiter platziert.
Ja, und weiter platziert, genau.
Wird es für euch manchmal schon gefährlich? Also jetzt gerade wenn Hunde zum Beispiel im Spiel sind, die verwahrlost sind?
Wenn die Besitzer noch rum sind, dann kann es durchaus gefährlich werden. Bei den Tieren ist es meistens nicht so ein Thema, sondern Besitzer, die dann halt einfach nicht akzeptieren können, dass die Tierhaltung nicht in Ordnung ist und dass man eingreifen muss und dann halt unter Umständen auch aggressiv reagieren können.
Ist euch persönlich schon passiert oder noch nie?
Mir persönlich nicht, aber eine Kollegin, die neben mir gestanden ist, sie hat eine klatschende Ohrfeige verwischt von einer über 80-jährigen Frau, die sich gegen ihre Katzenhaltung oder dagegen gewehrt hat, dass man ihnen ihre über 80 Katzen weggenommen hat, die sie in einer kleinen Wohnung gehalten hat.
Über 80 Katzen?
Ja.
Wahnsinnig. Jetzt, wir reden heute so über Tierliebe und ich denke, die Leute zum Teil, die weiss ja auch gut mit den Tieren. Oder jetzt gesagt, es ist zum Teil einfach ohne Erkrankung. Wie ist das bei euch? Also, wo setzen Tiere Grenzen? Gibt es für euch auch so etwas, was man unbedingt muss beachten, wenn man ein Tier haltet?
Ja, unbedingt. Also ich denke, wenn man sich ein Tier zutut, dann muss man sich halt einfach fragen, was sind die Bedürfnisse von dem Tier? Und das ist das Wichtigste an dieser Geschichte und die eigenen Bedürfnisse halt hinten anstellen.
Also wissen, was das Tier will, sich ins Tier hineinversetzen, sich informieren über das Tier, wo man sich zutut. Das sind so Punkte, die wir jetzt immer wieder schon gehört haben in den letzten zwei Stunden. Also man muss wissen, was das Tier will und wer das Tier überhaupt ist. Merci vielmals, Frau Randegger.
Ist sehr gerne.
Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Danke gleichfalls.
Heidi Randegger war das von der Stiftung Tierrettungsdienst, die pro Jahr mit 3'500 Einsätzen schaut, dass die Tiere wieder an den richtigen Ort kommen. Wir nehmen zu unter, was ihr daheim beizutragen habt zu unserer Sendung. Wir wollen uns eure E-Mail anschauen. Wir machen das gerade in wenigen Augenblicken da auf dieser Seite nach der Faith Hill. The Kiss.
I don't need another turn to cry, no. I don't wanna learn the hard way, baby, hello, oh no. Goodbye, but you got me like a rocket, shooting straight across the sky. It's the way you love me, it's a feeling like this. It's centrifugal motion, it's perpetual bliss. It's that pivotal moment, it's impossible. This kiss, this kiss. Cinderella said to Snow White, how does love get so off course? Oh, all I wanted was a white knight with a good heart, soft touch, fast horse. Ride me off into the sunset, baby, I'm forever yours. It's the way you love me, it's a feeling like this. It's centrifugal motion, it's bliss. It's that pivotal moment, it's unthinkable. This kiss, this kiss. Unsinkable, this kiss, this kiss. You can kiss me in the moonlight, on the rooftop under the sky. Oh, you can kiss me with the windows open while the rain comes pouring inside. Oh, kiss me in sweet slow motion, let's let slide. You got me floating, you got me flying. It's the way you love me, it's a feeling like this. It's centrifugal motion, it's perpetual bliss. It's that pivotal moment, it's subliminal. This kiss, this kiss. It's criminal. The way you love me, it's the
des ailleurs et d'ici, des mendiants du Pérou, des gosses à la colle de Manille, montent une voix de Calcutta en Haïti, des sous-sols de Moscou, des filles qu'on solde en Roumanie, une seule voix qui répète ça. Du Darfour brûlant à Grozny, des décharges en égout, des gamins vendus de Bali montent une voix, de Gaza tira d'Éthiopie, des enfants soldats de partout, de Kaboul de celle qu'on oublie, une seule voix. Répète ça.
Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, un demain à aujourd'hui. Quelque chose à perdre aussi. Donne-moi au moins le début d'un possible infini. Donne-moi mieux qu'un jour de plus à tenir. Chose à remplir qui me fera vieillir
un avenir, un avenir.
Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, quelque chose à perdre aussi. Donne-moi une envie, donne-moi une vie, quelque chose à perdre aussi.
Ma vie.
Donne-moi une vie.
Pas le bonheur, juste une vie.
Quelque chose à perdre aussi.
Quelque chose à perdre aussi.
DRS1 mit der Sendung Treffpunkt. Wir reden heute über Tierliebe. Darüber, dass wir Tiere extrem gerne haben. Aber wo sind denn eigentlich Grenzen? Wo müssen wir schauen, dass wir nicht fast zu viel wollen für unser Tier? Und ihm damit eben dann auch eigentlich keinen Gefallen tun. Wir haben darüber geredet, über das Tier haben im Bett oder nicht im Bett, beziehungsweise im Schlafzimmer oder nicht. Die Maria Ferrini hat uns angerufen. Grüß euch, Frau Ferrini.
Ja, grüße.
Frau Ferrini, dir hat mich gestört ab einer Aussage, gell?
Ja, der Herr Gröfling, glaube ich, ist sein Name, Ethiker, hat gesagt, auf der einen Seite ist der Hund ein Rudeltier, auf der anderen Seite sperrt er ihn aus von Badzimmer und Schlafzimmer. Und ich habe 45 Jahre Hunde gehabt. Und ich finde, das ist ein bisschen eine kontroverse Aussage. Denn wenn der Hund ein Rudeltier ist und man jetzt Nacht irgendjemand hersperrt, Türen zu, passt das für mich nicht zusammen. Meine Hunde dürfen in einem Körbchen neben dem Bett schlafen, am Morgen kurz aufstehen, guten Tag sagen. Und so ist der Hund integriert gewesen in seinem Rudel, in seiner Familie. Ich möchte wissen, was der Herr dazu sagt.
Dann fragen wir natürlich hier, Herr Gröbli.
Frau Verini, ich finde, Sie machen das sehr gut. Ich finde das okay, wenn Sie den Hund neben dem Bett haben. Der Mensch kann natürlich nie wirklich ein Ersatz für einen anderen Hund sein, aber so wie sie es machen, ist es gut. Noch besser wäre natürlich, wenn noch andere Hunde rum wären.
Also eigentlich sollte man einen Hund, findet ihr, gar nicht alleine halten?
Eigentlich wäre es besser, er wäre mit anderen Hunden zusammen.
Frau Ferrini, der Mensch, der nicht Ersatz sein kann für einen Hund, also nicht kann das Rudel ersetzen.
Das ist klar, aber es ist nicht jeder Familie möglich, schon von der Wohnung her, mehrere Hunde zu halten. Aber wenn zum Beispiel auch noch Kinder im Haushalt sind, die mit den Hunden spielen, wenn der Hund genug rauskommt, wenn er mit anderen Hunden zusammen sein kann, für draussen, finde ich das so okay, wenn man ihn allein hat.
Ich würde vielleicht noch den Ball auch noch unserer Tierärztin zuspielen. Also wie sieht das aus Ihrer Perspektive aus?
die Hunde allein halten. Das ist ja vom Gesetz her erlaubt. Es gibt ja mittlerweile eben andere Tiere, die man nicht mehr darf allein halten. Jetzt zum Beispiel Ross oder Meersäule. Wie ist die Hunde darf man ja. Wie findet ihr das?
Also eben, da ist auch ein bisschen die Frage, was ist ein Hund in Bezug auf die Familie? Eben, es ist ein vierbeiniges Familienmitglied. Oder man kann sagen, die Familie ist andersrum ein Ersatzrudel vom Hund. Und von dem her ist er schon angewiesen auf einen engen Sozialkontakt mit dem Mensch. Aber das heisst für mich zum Beispiel nicht zwingend, dass er muss im gleichen Zimmer übernachten. Er kann ja auch vor der Tür übernachten. Anders ist, wenn man mehrere Hunde hat, ist auch ein Aspekt, den man muss berücksichtigen muss. Ein Hund und nochmal ein Hund sind nicht zwei Hunde, sondern eigentlich ein kleines Rudel. Und die haben wieder eine eigene Dynamik. Und das fordert natürlich den Hundehalter mehr. Und da ist die Frage, hat man die Möglichkeiten oder auch die Räumlichkeiten, um das wirklich richtig zu machen? Wir persönlich haben zum Beispiel drei Hunde gehabt. Die drei Hunde haben zusammen in ihrem Hunderaum geschlafen, beziehungsweise ist alles offen gewesen im ganzen Haus, außer einfach die Schlafzimmertüren. Also von dem her haben sie ihr Rudel gehabt, aber sie waren nicht bei uns im Zimmer gewesen.
Frau Verini, danke euch herzlich, dass ihr uns angeläutet habt in die Sendung. Merci vielmals.
Ja, ich danke euch. Ich alles bin zwar nicht einverstanden mit diesen Aussagen, aber
trotzdem. Immer noch nicht. Danke. Haben wir noch nicht können überzeugen in dem Fall.
Adieu.
Adieu, Frau Verini. Ich denke, es ist in dem Gebiet ist natürlich auch sehr persönlich, oder? Es kommt also darauf an, wie dass man sich für sich auch einrichtet. Natürlich auch immer mit der Prämisse, dass man das Wohl vom Tier im Vordergrund hat. Ich würde gerne schauen, was an E-Mail ist reingekommen. Unser Produzent von der Sendung, der Marc Schindler, hat sich die E-Mail angeschaut. Kann man so ein bisschen, sieht man so ein bisschen Trend raus oder geht das so ein bisschen in alle Richtungen?
Ja, also es gibt so verschiedene Gruppen, die so ähnliche Themen gehen, aber dort geht es dann sehr weit auseinander. Gerade jetzt zum Beispiel, was ist denn eine tiergerechte Haltung? Also dort diskutieren die Leute sehr stark. Da geht es vom ganz Extremen, zum Beispiel, wo der Marc Odermatt, der uns schreibt, Tierliebe ist keine zu halten. Also auf dieser Seite extrem. Und auf der anderen halt eben die Geschichte mit ins Bett nehmen, dass sie halt auch die Nähe und das brauchen Tier. Und dort habe ich aber den Eis daraus rausgenommen, wo eigentlich auch das alles ein bisschen versucht zusammenzufassen. Und zwar haben wir das von einer Marisa Ostertag bekommen. Sie ist selber, gibt sie auch Kurs für Hundehalter. Und sie sagt, die allermeisten Menschen können ihr Tier gar nicht lesen. Also es ist dann eben noch schwierig, findet sie, herauszufinden, was das Tier wirklich braucht. Sie empfiehlt die Bücher, die man lesen sollte. Aber da kommen viele auch Fragen natürlich von den Hörern in die Richtung. Was ist denn eine richtige Tierhaltung? So mal... Ja, von dem her. Und das andere ist dann die ganze Geschichte mit der ärztlichen Behandlung, wo da noch Mails reinkommen. Eins habe ich rausgenommen, dass jemand, der findet, ja, also heute finden wir eben nicht mehr so viele Tierärzte, die jetzt so wie die Fanik bei uns im Studio sagt, man müsse da ein bisschen gesunden Menschenverstand walten und das Tier halt vielleicht einmal einschläfen, sondern im Gegenteil, sie hat erlebt, dass ihr Tierarzt möglichst alles machen will. Und was sie da noch einen Aspekt reinbringt, wegen dem Teuer, dass durch das, dass der Tierarzt Medikament selber abgäbe, oder? Sie sehen teuer und es gäbe kaum Generika, wie das jetzt zum Beispiel bei den Menschen gibt. Also Medikamente, die dann nicht so teuer sind wie die Original.
Frau Nick, wollt ihr ein bisschen Geld machen mit den Tierbesitzerinnen und Tierbesitzern?
Also grundsätzlich wollen wir Tiere behandeln und schauen, dass es unseren Vierbeinern gut geht. Das ist unser Hauptziel, weil wenn jemand Geld verdienen möchte, dann wäre er wahrscheinlich nicht Tierarzt geworden. Was wir müssen sagen, vielleicht wegen der Euthanasie noch. Also, es ist auch nicht so, dass ich jetzt einfach alles einschläfe, wie das jetzt vielleicht fälschlicherweise überkommt. Sondern ich versuche einfach, die möglichen Wege zu gehen und dass wir irgendwo einen Weg finden, der für alle vertretbar ist.
Aber dass es Kollegen gibt, die einfach alles noch machen wollen und sicher da dabei auch ein bisschen das Portemonnaie denken, das gibt es ja vermutlich auch, oder?
Also man kann es nicht ausschliessen, ja. Aber es ist natürlich die Frage, was ist auch der Gedanke dahinter? Mhm. Und was vielmals auch ist, es geht nicht ums Geld, sondern die Philosophie, die man hat. Weil wie viel ist ein Leben noch lebenswert oder wie lange ist es noch lebenswert und unter welchen Bedingungen? Mhm. Wie viel Leiden ist zumutbar und wie viel nicht? Also ich kann zum Beispiel sagen, mein Mann ist auch Tierarzt und wo der Moment gekommen ist, wo wir unseren ältesten Hund haben müssen einschläfen, dann ist es zum Beispiel, obwohl wir beide Fachpersonen gewesen sind, zu einem anderen Zeitpunkt der Zeitpunkt da gewesen, zum Loslassen. Und das ist vielleicht auch von Kollegen zu Kollegen verschieden, dass es nicht darum geht, dass er quasi seine Praxis amortisiert, sondern dass er sagt, kommen Sie, wir probieren doch das noch und das können wir auch noch probieren. Mhm. Ich meine, eine Garantie für Gelingen haben wir nicht, aber das Ziel ist sicher nicht, dass man das amortisiert oder nur drum macht. Das andere, was Sie ansprechen, finde ich einen sehr guten Punkt, das tut uns Tierärztleben teilweise auch schwer machen. Das ist das mit den Arzneimitteln, dass wir selber immer nur die Originalpräparate abgeben. Das ist richtig, das ist so, seit die neue Tierarzneimittelverordnung in Kraft getreten ist. Wir Tierärzte dürfen keine Generika mehr abgeben, wenn nicht das Originalpräparat in der Schweiz für Tiere zugelassen ist. Das heisst, wir haben teilweise Medikamente, die 3 bis 10 Mal teurer sind für die gleiche Behandlung wie vorher. Das ist etwas, was sehr schwierig ist zu erklären und zu verstehen. Müssten Sie fast mit der Swissmedic das mal besprechen.
Das wäre ein politisches Thema, genau. Das wäre auf der politischen Bühne, wo da die Kämpfe ausgedreht werden. Ich danke euch herzlich, dir daheim, die uns geschickt, Mails geschickt habt. Noch einen kurzen Moment Zeit, das noch zu machen. studio@drs1.ch. Wir laufen langsam Richtung Schlussrunde, wo wir gerne noch mal so ein paar Fragen noch mal aufnehmen wollen. Grundsätzliche Fragen und vielleicht noch mal probieren, ein Fazit zu ziehen aus den letzten 2-Stunden-Treffpunkten. Wir machen das in wenigen Augenblicken hier auf DRS1.
Feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling. At first just go sleep. Turn the wider shade of
Es ist echt noch eine verrückte Zahl. In der Schweiz gibt es, hat mir jetzt unsere Tierärztin in der Sendung gesagt, in der Schweiz gibt es mehr Katzen und Hunde als Kind. Also, das zeigt doch auch so ein bisschen, was wir für eine Wertschätzung haben dem Tier gegenüber, dass wir sehr gerne Haustiere haben und natürlich allen voran Katzen und Hunde. Und über die Haustiere reden wir heute in der Sendung Treffpunkt hier auf DRS1. Wir haben viel schon gehört, haben viel eben auch über die Tierliebe geredet. Ich werde aber gleich mit unserem Ethiker Thomas Gröbli noch schnell die Frage anschauen. Herr Gröbli, eigentlich ist es ja noch verrückt, oder? Jetzt haben ganz viele Leute haben uns auch erzählt, wie sie ihre Tiere gerne haben. Und ich bin sicher, ganz viel essen am Abend nachher ein feines Stück Fleisch zum Nacht. Also sind wir da auch so ein bisschen, machen wir da so eine Kategorisierung auch zwischen den Tieren? Sind wir nicht alle Tiere gleich viel wert?
Offensichtlich ist das so, oder? Wir würden ja unsere Katzen oder Hunde nie selber essen, oder? Auch viele Leute sagen, nie würden sie Rossfleisch essen. Offensichtlich tun wir eine Kategorisierung, eine Einteilung machen, eine Abspaltung. Wir machen alles für unser Haustier, aber nachher tun wir dann ein Steak essen oder ein Kotelett, wo wir dann auch nicht einmal wissen, wie es gehalten ist. Im besten Fall ist es aus guter Tierhaltung, aber unter Umständen ist es auch ganz schlecht gehalten in Massentierhaltung, wo viel Schmerz und auch viel Leiden dabei ist.
Wieso sind wir echt so? Sind wir irgendwie ein bisschen schizophren?
Ja, ich glaube, wir sind einfach Weltmeister im Abspalten. Wir können das wahrscheinlich auch nicht aushalten. Alles, das ist ein bisschen eine Überlebensstrategie, dass wir gewisse Gedanken nicht zulassen. Also, meine Frau hat einmal beschrieben, oder, dass es erstaunlich ist, dass 12-jährige Mädchen plötzlich Vegetarierinnen werden, weil sie sich überlegen, ja, jetzt das Bullebrüstli, das da auf dem Teller liegt, das könnte ja noch als Huhn rumlaufen. Und wenn man sich das mal wirklich plastisch vorstellt, dann hat das dann plötzlich Konsequenzen. Aber ich glaube, im Alltag tun wir genau so zusammenhängen. Eben, auch wenn wir es vielleicht wissen, aber wir lassen es nicht ins Gefühl zu. Wir können das nicht einbeziehen in unser Handeln.
Regula Nigter, Sie sind Tierärztin, haben seit 15 Jahren habt ihr eine Praxis. Wenn ihr jetzt so ein bisschen zurückschaut, hat sich das verändert? Also ist die Tendenz zur Verhätschelung des Tieres, ist die da? Nimmt das zu?
Ja, also ich möchte da vielleicht noch schnell präzisieren, ich habe nicht seit 15 Jahren Praxis, ich bin seit gut 15 Jahren Tierärztin und noch Weiterbildungen gemacht und so weiter und in verschiedenen Praxen im Tierspital geschafft und jetzt bin ich in Weinfelden tätig.
Seit 15 Jahren Tierärztin.
Genau, und vorher bin ich in der Stadt Zürich vor allem tätig gewesen und jetzt Weinfelden im Kanton Thurgau und was ich gesehen habe, es ist ein bisschen eine Entwicklung, wo wir ein Gefälle sehen zwischen Stadt und Land. Also in der Stadt Zürich haben wir eine andere Haltung dem Tier gegenüber, teilweise wie im ländlichen Thurgau. Und das
konkret,
ist auch noch speziell.
Wie seht ihr das
also, aus? Zum Beispiel, dunkt's mich, im Thurgau sind die Leute irgendwo noch ein bisschen bodenständiger oder haben eher vielleicht auch das Gefühl, dass sie mal sagen, vom Landwirtschaftsrespekt hinten dran, was sind die Kosten? Und in der Stadt Zürich ist man eher vielleicht so, was sind die Möglichkeiten? Und geht dann aber auch, kippt es ins Negative über, dass man vielleicht auch Bedürfnisse in der Stadt von einem Tier nicht mehr so wahrnimmt oder vor allem nicht so wichtig nimmt. Und das heisst eben, dass Hunde zum Beispiel nicht wirklich immer ihre artgerechte Umgebung haben, wo sie können im Freien sich bewegen, abgeleint oder Kontakt mit anderen haben, sondern vielleicht ein Wohnungshund ist, der irgendwo mal Glück hat, wenn er einen Baum findet, wo er sich versäubern kann und mehr nicht mehr. Hingegen auf dem Land ist eigentlich jeder Hund sehr viel draussen und Katzen haben bei uns zum Beispiel 98% sind Freilaufkatzen. Ich denke, in der Stadt Zürich ist es genau umgekehrt. 98% sind Wohnungskatzen. Und von dem her haben wir natürlich auch ein bisschen andere Probleme und auch gesundheitliche Aspekte.
Aber dann würdet ihr sagen, wenn man in der Stadt wohnt, darf man keinen Hund haben?
Das würde ich nicht sagen. Nein, wirklich nicht. Das heisst einfach, wenn wir in der Stadt sind, haben wir vielleicht einen grösseren Zeitaufwand, bis wir dem Hund das bieten können, was er braucht. Wie wenn wir im Land gerade vor Türen stehen können und dort im Prinzip schon im Grünen oder im Waldbereich sind, wo der Hund einmal abgeleint darf sein. Also ich denke, das ist wirklich überall möglich, eine artgerechte Tierhaltung zu machen, wenn man sich darum bemüht. Übrigens, was auch noch vielleicht ein guter Hinweis ist für alle Hörer, es gibt eine sehr gute Homepage vom Bundesamt für Veterinärwesen. Die ist www.tiererichtighalten.ch.
Oder noch einfacher bei uns auf drs1.ch. Genau, da ist der Link, dazu drauf.
Genau. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass vielleicht auch jeder Tierhalter mal für sich, wenn er Zeit hat, da mal hineinschaut und sieht, stimmt das, was ich mache? Und gibt es vielleicht Möglichkeiten zur Verbesserung oder sind wir schon eigentlich sehr gut unterwegs?
Ich möchte noch ganz schnell zum Schluss ganz konkret noch werden und euch beiden die Frage stellen, wenn ich mir jetzt ein Tier anschaffen möchte und gerne möchte, dass es dem Tier gut geht und dass ich das auch tiergerecht behandle. Herr Gröbli, was muss ich mir für Fragen stellen?
Also eben, ich muss, was jetzt ein paar Mal schon angetönt worden ist, ich muss mir überlegen, kann ich dem Tier so schauen, dass es artgerecht leben kann, dass es keine Schmerzen hat, kein Leiden hat, dass es nicht lächerlich gemacht wird, dass es nicht verniedlicht wird. Und wenn man das alles ernst nimmt, dann, und das wirklich ernst nimmt, dann hat man wahrscheinlich Mühe, gewisse Tiere zu halten.
Zum Beispiel?
Also Hamster oder also so Käfigtiere, oder? Die können eigentlich nie wirklich artgerecht halten. Das ist, würde ich eigentlich sagen, das ist sehr schwierig. Die Katze ist wahrscheinlich das Einfachste. Die kann artgerecht leben, weil die sich selber sucht, wenn sie raus kann. Und beim Hund muss man sehr gut auf die Rasse schauen. Grundsätzlich muss man sich einfach sehr, sehr gut informieren.
Und beim Schildkrott müsste man sehr alt werden, oder? Wenn man sich so einen würde anschaffen.
Genau, ein Schildkrott, der 120-jährig wird, das ist ein bisschen ein Problem, dort wirklich die Verantwortung ernsthaft zu übernehmen, weil wir einfach fast mit hoher Wahrscheinlichkeit nie so alt werden und können schauen, dass sie das Leben lang gut kann leben.
Zum Schluss noch die Tierfrau Nick, was empfehlen dir jemandem, der sich ein Tier anschafft?
Also ich denke, wichtig ist, dass man sich überlegt, was möchte ich, sprich, wie viel Zeit habe ich auch, um mit dem Tier zu verbringen und dass man vielleicht auch dann vorab sich mal erkundigt oder auch mal das Gespräch, sei es bei einem Tierarzt oder im Zoofachgeschäft sucht und wirklich überlegt, was sind die Vor- und Nachteile und andererseits auch die Kosten. Also ohne Tierarzt haben wir pro Jahr für eine Katze durchschnittlich 1'000 Franken in der Schweiz, die wir ausgeben, für einen Hund durchschnittlich 1'500 Franken. Und das muss natürlich auch irgendwo ins Haushaltsbudget mit einberechnet werden und wird gelegentlich auch unterschätzt.
Also sich gut informieren und immer wieder probieren, sich in das Tier hineinzuversetzen. Und zwar nicht als Mensch, sondern wirklich probieren zu schauen, was hat jetzt mein Hund für Bedürfnisse oder meine Katze. Ich danke euch ganz herzlich, Regula Nick, dass ihr bei uns war. Thomas Gröbli, Ethiker, herzlichen Dank. Merci vielmals.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.